Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Wir bleiben im 20. Bezirk. Der 20. Bezirk ist anscheinend groß, weil wir brauchen viele, viele Folgen dafür. Heute mit ein bisschen einer tieferen Stimme auf Fritzis Seite, weil leicht verkühlt, gehen wir, zum Glück nicht so krank, dass man in ein Spital muss. Wir gehen nämlich ins Unfallspital, das haben wir letztens aufgehört, in der Webergasse.
Ja, gehen wir hin.
Gehen wir hin. Was gibt es zu sagen über die Webergasse?
Webergasse war, ich meine, ein ganz einfacher Begriff. Also Unfallspital war Webergasse. Das war ein Synonym sozusagen. Das ist Ecke, also Webergassen, am Donaukanal und Wallensteinstraße, dieses riesige Gebäude. Mhm. Das ist 1911 gebaut worden als Unfallversicherungs-, als allgemeine Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich. Hat ja Wien noch zu Niederösterreich gehört. Und ist nach Ende des Ersten Weltkriegs dann für ganz Österreich das Gebäude gewesen.
Als Spital?
Nein, als Administrationsgebäude. Und dann ist der Lorenz Böhler gekommen, das war ein Chirurg, der aus dem Ersten Weltkrieg also Gelenkschussverletzungen behandelt hat. Und der hat gesagt, na, man braucht also ein spezielles Fach Unfallchirurgie und man braucht zumindest einige Betten für Unfallchirurgie. Und da sind in der Webergasse die obersten, ich glaube die obersten beiden Stockwerke mit Betten eingerichtet worden. Das ist dann immer vergrößert worden, da ist dann eine OP-Säule dazugekommen und eine Reha-Säle. Und das ist, und der Lorenz Böhler ist der erste Primar geworden, also zwar 1925 bis 1963. Und das war eben, wie gesagt, Webergassen war das Unfallspital so lang, bis das Lorenz-Böhler-Spital in der Donaueschingenstraße 1972, glaube ich, oder 75 eröffnet worden ist.
Und was ist dort jetzt in dem Gebäude?
Ja, das gehört noch immer der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, ist geblieben Administrationsgebäude, dann sind aber auch die ausgezogen in dieses Gebäude, über das wir schon geredet haben, in der Lorenz-Müller-Gasse, Adalbert-Stifter-Straße. Und trotzdem ist dort geblieben, also offensichtlich eines der Dinge, die dort waren, nämlich die Unfallversicherungsanstalt für Wien. Und eines der Dinge, die anscheinend bis März heurigen Jahres dort gewesen sind, war der Chefarzt für Wien.
Wenn man sich bewilligen hat lassen.
Irgendwas. Und der ist jetzt aber ins Lorenz Böhler gezogen. Also bis jetzt wird es nur mehr, ich habe keine Ahnung, jetzt wird es halt irgendein Verwaltungsgebäude sein.
Also bis 1963, ja. War das so, dass man gesagt hat, ich bin in der Webergasse, so wie man jetzt, wie jedem Begriff ist, ich bin im Lorenz Böhler. Wobei jetzt heißt es, glaube ich, auch anders.
Also erstens einmal bis 1963 war der Lorenz Böhler selbst Primar. So. Das Lorenz Böhler ist 1972 eröffnet worden. Mhm. Und das ist jetzt zusammen mit dem Meidlinger Unfallkrankenhaus, heißt es Traumazentrum, aber natürlich Lorenz Böhler ist.
Es ist Lorenz Böhler. Und wer war dieser Lorenz Böhler überhaupt? Der war auch im ganzen Zweiten Weltkrieg der Chef von der Webergasse?
Da war er eingerückt, war Militär, also Arzt. Der ist ein Vorarlberger und hat eben im Ersten Weltkrieg als Chirurg gearbeitet und hat eben Schussverletzungen, die in Gelenke gegangen sind, behandelt. und hat dann eben gesagt, man, es gehört ein Unfall, eine extra Unfallsache her, wie ich schon erwähnt habe. Das ist im ersten Nacht 1923 bewilligt worden und er hat sich dann habilitiert, war auch Professor, ist in den 30er Jahren der Vaterländischen Front beigetreten, also war Adolfs Anhänger und 1938 war er Nazi-Mitglied, also ein Mitglied der Nationalsozialistischen Partei, ist dann im Krieg an der Front als Chirurg tätig, oder an der Front im Lazarett halt als Chirurg tätig gewesen, hat sich ein Entnazifizierungsverfahren stellen müssen und hat aber 1947 die Lehrbefugnis
schon wieder gehabt.
Schon wieder bekommen. Und was ich ganz.
Und dann ist das. Und in den 70er Jahren ist dann das Lorenz Böhler nach ihm benannt worden.
Ja.
Das war auch allen wurscht.
Ja.
Dass er ein Nazi war.
Ja, das kann man jetzt schwer beurteilen. Jedenfalls, was ich ganz interessant finde, er ist 1957, wollte man ihn als Bundespräsidentkandidat aufstellen, von der FPÖ.
Ja.
Und da hat er noch für sich schon eingewilligt gehabt. Es ist aber dann statt ihm der Wolfgang Denk, der ist irgendwie total untergegangen dann, gewählt, also aufgestellt worden, gewählt ist dann der Adolf Scherf worden. Und was vielleicht auch erwähnenswert ist, denn er hat 1915 den Franz-Josefs-Orden gekriegt und 1965 den Ehrenring der Stadt Wien, also ich meine dazwischen noch endlos viele Orden, aber die als Eckpunkte kann man so sozusagen bezeichnen. Mhm. Und gestorben ist er 1973.
Also hat das die Eröffnung vom Lorenz-Böhler-Krankenhaus noch mitbekommen?
Ja, kurz, glaube ich, sehr kurzfristig.
Vom Lorenz-Böhler-Krankenhaus, in dem wir uns nicht sehr lange aufhalten wollen. Mhm. Hupfmer, ist es eigentlich nur ein Hupfer zum Bezirksmuseum, in dem wir jetzt in der dritten Folge auch einmal vorbeischauen können. Das ist nämlich in der Dresdner Straße.
75, ja, in einem alten Haus, eigentlich in ein Bürogebäude von einer Fabrik. Und zwar nennt man das Bertram-Schlüssel, das war von einem gewissen Friedrich Bertram. Und dort hat Ingenieur Cheyer gearbeitet und der war einer der Mitbegründer von Radio Hekafon.
Dort war die Fabrik Cheyer. Wie hat die geheißen? Die
Fabrik Werkstätte für Mechanik und Telegrafenbau war das und hat geheißen Telefon- und Telegrafenfabrik Cheyer, Nissel und Co.
Mhm, okay. Gut, und das war Radio Hekafon, das war ja eigentlich 1923 im 1. April das überhaupt das erste Radio in Österreich.
Genau, die haben die Konzession damals haben, also oder Zuteilung gekriegt, weiß nicht, ob das schon eine Konzession
war. Also das war ja zuerst eigentlich so eine Art Piratensender.
Es ist genannt worden Piratensender, aber ich glaube nicht, dass ganz illegal waren.
Es war halt einfach noch unreguliert, weil die erste Lizenz hat dann 1924 die RAWA gekriegt. Also die Vorläufer vom ORF, oder was man heute als ORF 1924 hat man eigentlich 100 Jahre Radio in Österreich.
Ja.
Beginn. Aber eigentlich ist schon 1923 mit Radio Hekafon.
Mit Radio Hekafon und dort haben sie, das ist ja ganz interessant, welche Leute dort aufgetreten sind schon. Also der Raoul Aslan, der ist ja überall aufgetreten, noch als er ja Burgtheaterdirektor geworden. Dann haben sie eine Eröffnung von der Messe, von einer Messe übertragen. Da hat der Bundespräsident gesprochen, der Miklasch war das, glaube ich. Und dann ist eben die RAWA geworden, die ja das gesendet haben am Anfang vom obersten Stockwerk von heute, also vom damaligen Kriegsministerium. Im Übrigen, das Radio Hekafon ist dann ins DGM übersiedelt.
Ja, und das DGM war ja damals nicht im 20. so wie heute, sondern war dort, wo war im WUK. Im jetzigen WUK.
Ja, das WUK ist das DGM eigentlich.
Ja.
Ja.
Und das ist ganz interessant, diese Radio Hekafon-Geschichte, da können wir in die Shownotes einen Beitrag posten. Jedenfalls habe ich entnommen, dass das so angefangen hat zu senden mit Hallo, hallo, hier Probesendestation Radio Hekafon auf Welle 700.
Schau, das ist nett, das erinnert mich aber sehr stark an spätere Zeiten
von Radio. Aber es war Hallo, Hallo, Radio Wien war dann, glaube ich, von
der Landwehrste. Im Übrigen war der Bundespräsident der Michael Heinisch natürlich der Erste, nicht der Miklasch.
Jetzt können wir aber vom Piratensender, haben wir eine schöne Brücke hinüber, ein Stückel weiter zum Weiterhupfen im 20. können wir nämlich am Gaußplatz hüpfen, weil dort ist nämlich Radio Orange 94.0, das jetzt übrigens gerade 25 Jahre gefeiert hat, weil das wurde 98, hat haben die eine Lizenz gekriegt und sind eben ein Mitmachradio, ein freies Radio, und die haben auch vorher als Piratensender
gegolten.
Gesendet. Haben vorher ohne Lizenz gesendet.
Ja, das gibt es.
Und ab 98.
Diese Lizenzen für Private gibt es ja eben noch gar nicht.
Gibt es ja noch gar nicht
noch so lange. So lang, genau. Ne?
Und ja, und dann sind wir eben, und so sind wir elegant am Gaußplatz gelandet.
Sehr gut.
Weil vom Gaußplatz können wir nämlich rübergehen zum Wallensteinplatz.
Über die Jägerstraßen gehen wir zum Wallensteinplatz. Da gibt es ja verschiedene Lustbarkeiten.
Ja, stimmt. Da gibt es das Windobener und das Shelter, ein Musikkeller, der, wie alte Brigitte Nauer uns sagen, als Wallensteinkeller schon sehr lang sehr bekannt war und ein bekannter Treffpunkt war. Mhm. Ja, und dann gibt es da ein interessantes Haus, nämlich das, wo die Apotheke drinnen ist am Wallensteinplatz.
Ja, und das ist insofern interessant, weil das ist nämlich eine Kopie vom Haus zum Goldenen Becher am Stock im Eisenplatz. Das ist das Haus, wo die AIDA unten drinnen ist, am Stock im Eisenplatz.
Oh, also direkt beim Stephansplatz quasi.
Ja, das ist eine 1:1 Kopie, nur dass man bei dem am Wallensteinplatz noch sieht, wie das erste Bezirkhaus früher ausgeschaut hat, weil das hat so ein Tempietto oben gehabt, so ein Tempel, so ein kleines.
Ein kleines Tempel,
so ein kleiner Tempel. Wie schaut halt aus wie ein kleiner Tempel. Und den gibt es im ersten Bezirk nicht mehr, aber in der Wallensteinstraße schon noch. Also am Wallensteinplatz eigentlich.
Ah ja. Gut, wenn wir vom Wallensteinplatz ein Stückel weitergeht, kommt man ja zum jetzigen Amtshaus vom 20. Bezirk. Das ist am Brigitterplatz bei der Brigitterkirche.
Mhm. Kirche und Amtshaus. Also die Kirche ist in den 1870er Jahren erbaut worden, im neugotischen Stil, von dem Neugotiker der Zeit, nämlich von Friedrich Schmidt, der ja das Rathaus erbaut hat. Und 1874 ist geweiht worden und war an und für sich, hat einen großen Pfarrsprengel gehabt, der sukzessive kleiner geworden ist, weil je mehr die Bevölkerung sich vergrößert hat, desto mehr Pfarrsprengel sind entstanden und umso kleiner ist das Gebiet, das die Kirche betreut hat. Die hat im Krieg einen ganz schönen Bombentreffer gekriegt, ist aber wiederhergestellt worden. Aber bei dem Erdbeben 1972, an das du dich nicht mehr erinnern kannst.
Dass ich mich aus Erzählungen erinnern,
erinnern kannst, weil ich mich über dein Gitterbett geworfen habe, um dich zu beschützen, wie die Erde zum Wackeln angefangen hat. Und das wirklich eines der stärksten Erdbeben war. Da ist ein Teil von der Kirche eingestürzt, also ein Anbau.
Wirklich?
Ja, der ist aber nicht mehr errichtet, also nicht mehr aufgebaut worden. Ja, und am gleichen Platz ist das magistratische Bezirksamt.
Das ist so von der Jahrhundertwende?
Genau, weil das hat man gebraucht, ganz einfach. Warum?
Weil das ein eigener Bezirk geworden ist.
Genau, da haben wir es gebaut in einem, ich würde sagen, fast ein bisschen eklektizistischen Stil. Also ich meine, jetzt nicht, dass es besonders reichhaltig ist, sondern ein bisschen was von überall, so ein bisschen sezessionistisch. Und ich habe ja gesagt, das schaut ein bisschen grottenbahnmäßig aus, da warst du sehr böse, dass ich das gesagt habe. Also böse, aber du findest halt nicht das Grotten.
Ich finde es eigentlich charmant, aber ich habe einen besonderen Bezug dazu.
Ja.
Ich habe mich ja schließlich dort verpartnert.
Genau, weil interessanterweise ist das auch das Amtshaus für den zweiten Bezirk dort.
Seit 2021 oder so.
Ja, ja. Man würde glauben, dass sie umgekehrt ist, aber
es ist ja größer.
Dem ist nicht so. Und das ist das ist von einem gewissen Herrn Bart Stieber entworfen worden und der hat auch den Gemeinde.
Bart Stieber? Der hat den Bärten gestiebelt?
Bart? BAD, Stieber. Und hat das hat daneben den Gemeindebau auch gebaut.
Ja, das ist der, wo die Volkshochschule drin ist.
Das weiß ich ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, das ist der Manfred Ackermannhof dort.
Ganz in der Nähe dort ist ja auch die Pappenheimgasse, die finde ich immer lustig, weil da muss ich immer denken, meine Pappenheimer.
Ja, als schilleraffiner Mensch.
Nein, ich eigentlich nur, weil das so ein geläufiger Ausdruck ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum das heißt, ich kenne meine Pappenheimer.
Aus der Wallenstein-Trilogie, ich kenne doch meine Pappenheimer.
Und wer sind diese Pappenheimer?
Ja, der Pappenheim war ein General im Dreißigjährigen Krieg, der in der gleichen Schlacht gestorben ist, gefallen ist wie der König Gustav Adolf von Schweden. Und nachdem ist die Pappenheimgasse benannt gewesen. Ich habe eigentlich geglaubt, sie ist jetzt nur immer noch ihm benannt. Aber wie du mich eines Besseren belehrt hast.
Ja, weil es dort steht.
Nö, egal warum.
Ist jetzt benannt nach einer Frau. Und zwar nach der Frau Pappenheim.
Nach der Marie Pappenheim. Ärztin seit 2021.
Sie ist Ärztin seit 2021.
Nein, seitdem ist benannt nach ihr. Aber es ist nicht, steht wahrscheinlich nicht dort.
Warum?
Warum? Weil ich wüsste nicht, was sich der Herr Pappenheim zu Schulden hat kommen lassen.
Ja, gut, vielleicht
weil es eine Frau ist. Oder vielleicht weiß es wer. Und
aber wieso hat es überhaupt nach dem Pappenheim geheißen, die Gasse?
Ja, das ist auch die große Frage. Naja, weil die Schweden ja denken an die Brigitta-Kapelle.
Ja.
Ne? Also das hängt alles mit dem Dreißigjährigen Krieg zusammen.
Also weil da ging es wieder um die Schweden, die im Dreißigjährigen Krieg gegen die Schweden gekämpft haben.
Ja.
Deswegen, das sind aber nicht die Verbündeten Hannover-Markt. Na gut, dort sind wir noch nicht.
Also, das war jetzt eine gute Wolte gewesen.
Ja. Aber von der Pappenheimgasse hupfen wir lieber rüber zum Kolosseum. Da gab es ja auch eine der riesigen Vergnügungsstätten. Aber jetzt sind wir ein bisschen, sind wir nicht früher. Kommt drauf an, wann wir vorher waren. Jetzt sind wir so Anfang des 19. Jahrhunderts, oder?
Ja, so um 1830. Mhm. Das ist das ein Tanzlokal gewesen. Das hat aber gar nicht so besonders gut funktioniert. Das war auf der Jägerstraße ein Stückchen nach der Pappenheimgasse, also stadtauswärts, Zrinigassen. Mhm. Dort. Und es war halt total außerhalb. Ich glaube sogar, es war auf einer Insel. Dass die Donau so unreguliert war, dass dort herum Wasser war. Und wie gesagt, das ist nicht gut gegangen und dieser Besitzer hat das einen gewissen Karl Höher, das war Architekt.
Aber was hat man dort gemacht überhaupt?
Sich vergnügt.
Aha, was mit
was man in ganz Wien gemacht hat.
Anscheinend, ja.
Nein, mit Tanzen und mit Musik. Mhm. Der Lanner hat dort gespielt, also es war, die Wiener haben alles in Anspruch genommen, was irgendwie zum Vergnügen war. Mhm. Und dieser Hör hat das vorher genannt ländliches Tivoli. Mhm. Und dann hat er das Kolosseum genannt, weil er einen Riesenelefanten hingestellt hat, der aus Holz, Stroh und Pappmaché gebaut war. Interessanterweise steht dabei, und 50 Personen fasste.
Also konnte man reingehen.
Offensichtlich hat man.
Also, und das war der Koloss.
Das war der Koloss. Mhm. Das Ganze ist nachdem das Kolosseum. Und das dürfte aber sehr gut besucht gewesen sein, weil 1840 hat dieser Hör die erste Pferdeeisenbahn dorthin verlegen lassen. Circa 2 Kilometer vom Donaukanal bis dorthin.
Ah, also da konnte man gemütlich hinfahren.
Ja.
Ins Kolosseum und sich vergnügen.
Ja, aber 1842 hat es ihm nicht mehr gefreut. Mhm. Und er hat, das war ihm anscheinend doch zu weit von der Altstadt entfernt, und er hat das Universum eröffnet.
Und das Universum war auch ein Vergnügungs...
Das war auch ein Vergnügungslokal, das noch besser gegangen ist, klarerweise, weil man viel leichter hinkommen ist. Das war in der Nähe von Am Tabor. Mhm. Und vielleicht kann man sich besser orientieren, wenn ich sage, dass es geschlossen werden musste, wie der Nordwestbahnhof gebaut worden ist.
Ah ja, okay, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wo es war.
Ja, und das war wieder so sehr bekanntes, wenn man Bilder anschaut, das hat ein Eingangstor mit einem Obelisken gehabt. Und da hat es eben gegeben Vergnügungseinrichtungen. Da hat was Türkenwurf und Ringwerfen hat man können. Ein Tanzpavillon hat es gegeben. Also, ja, mit Antwort, man hat sie. Allerdings, ich verstehe überhaupt nicht, wo die Leute herkommen sind für die ganzen Lokale in ganz Wien.
Ja, die haben nicht ferngeschaut und haben kein Handy gehabt zum drauf herumwischen, die haben sich irgendwie außerhalb vergnügen können, wollen. Apropos Fernsehen, in der Nähe ist ja auch die Hartlgasse.
Ja.
Von der Uni. Haben wir jetzt schon gesagt, das ist die Universumstraße?
Nein, das ist das Einzige, was überblieben ist von dem Ganzen. Ja. Darf ich einen Schluck Wein machen, Prost, weil Prost. Für die Verkühlung, glaube ich, ist der.
Ich glaube, für die Vergnügung.
Ah ja, für Vergnügung und Verkühlung.
Gut, also jedenfalls in der Nähe auch die Hartlgasse. Und die Hartlgasse 16a,
ja,
kennen ja vielleicht ein paar, aber viele vielleicht auch nicht. Du musst jetzt auflösen, was dort ist.
Das war der erste Kottan, also der Krimi.
Der hat
Kottan
so
ermittelt.
Ja.
Mit dem Peter Vogel noch als Kottan, das ist der furchtbar grantigen und hat also. Hat schon ein, hat, war schon anders als andere, aber war eigentlich bitterböse, wenn ich an den denke. Ja, von, und hat unglaubliche Milieuschilderung gehabt. Das war ein Wahnsinn.
Weißt du, von wann der ist, dieser Hartlgasse 16a?
1976.
Weil das ist ja, ich habe den nämlich unlängst gesehen, zufällig, das ist ja ein Wahnsinn, was da wieder Wien grau war.
Ja, ich kann mich aber selber nicht mehr so ans Graue erinnern.
Na geh, da kann ja sogar ich mich erinnern.
Nö, ich habe das eigentlich nicht schon erinnern, aber ich habe das nicht so, es war halt so.
War halt so, ja.
Ja, das, ich mein, kann man nicht. Und das war wirklich, der Peter Vogel war, hat sich sofort nur auf die Ausländer losgegangen. Gesagt, das muss ein Ausländer sein. Eigentlich war er auch frivol für die damalige Zeit. Nackte Frau ist herumgerannt, wenn es dir von dem, also von dem Mörder dann, die Freundin. Und die Hausfrau hat sie, wenn die Jugoslawen den Zins nicht haben zahlen können, hat sie sich in Natura entrichten lassen. Also eigentlich war das, und die Beste war die alte Frau, ich weiß jetzt nicht, wie es geheißen hat, die Schauspielerin. Also die war, ja, gut.
Also sehenswert, Hartlgasse 16a, der erste Kottan.
Genau, und das hat sich dann immer weiterentwickelt, bis sie eben eigentlich mit dem Lukas Resetaritz dann total slapstickmäßig geworden ist. Und man muss sich vorstellen, da hunderte Anrufe sind damals eingegangen beim ORF.
Ja, dann haben sich die Leute wahrscheinlich wahnsinnig aufgeregt.
Naja, das wundert dann allerdings nicht, wenn man sieht. Aber mir hat er damals schon unheimlich gut gefallen und er ist noch immer sehenswert.
Es war mutig, sowas Provokantes hätten wir jetzt auch gern. Gut, also von dort ist es nur einen Katzensprung, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum Hannovermarkt. Ja, der Hannovermarkt, wieso heißt der Hannovermarkt?
Hannovermarkt hast du wahrscheinlich noch der Hannovergasse und die heißt nach den Hannoveranern, Königin von Hannover, die 1866 an der Seite von Habsburg gegen die Preußen gekämpft haben und mit den Habsburgern verloren haben, haben Hannover auch verloren und haben dann müssen nach Wien, haben in Ballycumberland gewohnt, in Benzing, was heute das Reinhardt-Seminar ist, und denen zu Ehren ist das Hannover, eben diese ganze Hannover-Geschichte benannt worden.
Das ist so, jetzt weiß ich nicht, ob wir das in der letzten Folge nicht schon gesagt haben, aber deswegen heißt ja auch die Dresdner Straße Dresden, weil die Dresdner verbündet waren. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich gibt es noch ein paar.
Sicher.
Kürzen wir das hier ab. Aber am Hannovermarkt gibt es auch einen Gedenkstein.
Ja, der ist interessant. Ne? Der ist für das Gasthaus Ockermüller. Jetzt interessant, dass für ein Gasthaus Ein Gedenkstein ist fürs Wirtshaus.
Das ist irgendwie, das zieht sich das durch, oder vielleicht haben wir nur so einen Fokus drauf.
Ich weiß ja nicht. Also war auf jeden Fall, das ist deswegen dort, weil dort die Verhandlungen geführt worden sind, die zwischen dem damaligen Gemeinderat Lorenz Müller, kennen wir ja die Lorenz Müller-Gassen, und dem Bürgermeister Lueger, dass die Loslösung oder die Trennung, Lostrennung oder Trennung oder Selbstständigkeit der Brigittenau.
Vom zweiten Bezirk.
Vom zweiten Bezirk.
Und damit eigene Brigittenau.
Ja.
Ja. Gasthaus Ockermüller, wenn wir ganz kurz einen Abstecher machen und uns den leiblichen Genüssen weiter widmen, dann können wir ja noch erwähnen, dass auf der Klosterneuburger Straße, die wahrscheinlich so heißt, weil so viel von dem Gebiet dem Stift Klosterneuburg gehört hat.
Wahnsinnig viel.
Oder weil es nach Klosterneuburg führt.
Nein, nein, ja, aber es gehört dort, also ich glaube, Klosterneuburg ist ja überhaupt, glaube ich, nach der Stadt Wien der größte Grundbesitzer von Wien. In Wien, meine ich. Aber dort im 20. ist, klarerweise, wegen der Nähe.
Ja, und weil am Anfang ja ganz viel dem Stift gehört hat. Von den
genau.
Also dort in der Klosterneuburger Straße gibt es jedenfalls ein sehr gutes und sehr lang eingesessenes, seit ich weiß nicht, vielen Jahrzehnten eingesessenes Eisgeschäft in Leonardelli. Und es gibt auch noch eine Zuckerltant.
Ja, die gibt es auch noch original.
Ja.
Auch ein Tipp der alten Brigittenauer.
Ja. Mhm. Gut. Klosterneuburger Straße ums Eck ist die Gluckigasse.
Ja.
Und in der Gluckigasse war eine Synagoge.
Ein Tempel sogar, man sagen.
Aha. Ein großer, oder wie?
Ja, also in romanisierenden Stil erbaut. Mhm. Sicher nicht verborgen. Und der ist natürlich im November-Pogrom zerstört worden. Oder leider Gottes, muss man sagen, natürlich. Und dann gibt es zwei Gassen, glaube ich, weiter. In der Kaschelgassen hat es gegeben eine Synagoge. Die war für orthodoxe Jüdinnen und Juden. Und die war aber nicht so exponiert, sondern die war eher im Stock in einem Wohnhaus.
Und das in der Kluckigasse oder in der Kaschelgasse, wo jetzt unten einfach so Storerooms sind?
Das weiß ich nicht. Also in der Kaschelgasse war der Billa auf jeden Fall drinnen. Ob der jetzt noch drinnen ist, das kann ich nicht sagen. Mhm.
Wenn man jetzt über jüdisches Leben in der Gegenwart redet im 20., dann muss man das allerletzte Restl vom Nordbahnhof erwähnen.
Ja, die Post.
Nämlich, wo die Post drinnen war. Mhm. Die ist. Kannst du kurz uns eintunen, wo die ist?
Na, wo die Rauscherstraßen trifft auf die Nordwestbahnstraßen, der Spitz.
Das ist Spitz, allein schon fast im zweiten.
Ja, mehr oder weniger. Ist gar nicht so sicher, ob das nicht. Weil der zweite, das ist eine ganz sonderbare Bezirksführung dort, Bezirksgrenzenführung. Aber eben diese Post, die gehört jetzt, müsste jetzt schon eröffnet sein, den Lauder-Chabad-Campus, der ja am Rabbiner-Schneerson-Platz war und ich glaube jetzt komplett rüber übersiedelt. Okay. Und eine Handelsakademie kommt jetzt dazu, da ist dazu gekommen. Schule hat ja schon angefangen, aber das Ganze schon auf jüdische, also auf die jüdische, auf jüdische Kinder zugeschnitten. Mhm. Und ist ganz restauriert worden, aber wie so vieles innen ausbaut und halt den Bedürfnissen angepasst, die schulische Leben eben erfordert.
Dort vis-à-vis im ist es dort gewesen, wo wir vorbeigefahren sind, wo der Nordbahnhof, wo diese Ausstellung ist?
Ich weiß nicht, ob die vorher oder ich glaube, die ist nachher, die Ausstellung.
Weil da ist ja eine Ausstellung über diese.
Über
den Nordwestbahnhof, ja.
Ja.
Mhm. Auf der anderen Seite von der Post, also relativ in der Nähe beim Eingang zum Augarten, ist ja der Nordpol. Das Gasthaus Nordpol, sehr gutes Gasthaus, aber warum ist dort der Nordpol?
Am Nordpol, das ist benannt nach der Bayer-Weibrecht-Expedition zum Nordpol, 1872 bis 1874. Wer sich mehr dafür interessiert, soll lesen Christoph Ransmeier, Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Mhm. Oder ins
Natur.
Naturhistorische, ins Heeresgeschichtliche Museum gehen. Da ist von Bayer, der auch ein Maler war, ein riesiges Bild gemalt. Also die sind ja eingeschlossen worden und ganz lang haben die im Packeis und sind dann zu Fuß irgendwo die Mannschaft zu Fuß gegangen, bis Festland erreicht haben, sozusagen übers Eis. Und haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie überhaupt anverloren haben, aber also es ist wie ein Wunder.
Ah, die sind zurückgekommen, weil es gibt ja diese berühmte britische Expedition.
Das war Südpolkarik.
Ah, das war Südpol.
Aber, glaube ich. Aber, nein, die sind zurückgekommen. Da hat man eigentlich dem Weibrecht, das war ein Deutscher, dem sein Organisationstalent und sein Führungstalent zugeschrieben.
Mhm. Die heißt wie Peyer Weibrecht.
Peyer und Weibrecht, ja.
Weibrecht-Expedition. Weil ihr von irgendeiner Expedition, aber das war, glaube ich, eine englische, da haben sie ja jetzt erst vor ein paar Jahren, was weiß ich, vor 7, 8 Jahren, die Überreste gefunden. Ja. Ah, das war, aber das ist Südpol und nicht.
Ich glaube schon, ich weiß nicht, ob das die Scott-Expedition war. Egal,
vielleicht. Jetzt. Ist ja wurscht, hätten wir vorher, ja. Aber wenn wir jetzt schon die Schrecken des Eises thematisieren, dann sollte man auch die Freuden des Eises thematisieren, weil es gibt ja noch eine Kristalleisfabrik im 20. Bezirk.
In der Passetti-Straße.
Ja, wer ist der Passetti eigentlich wieder?
Der Passetti war ein Mensch von der Donauregulierungskommission.
Ah ja, stimmt, ich erinnere mich, das ist schon vorgekommen.
Ja, du musst hören, Podcast, ja. Merkst du das? Das ist eine Eisfabrik. Es war so, dass im Anfang des 20. Jahrhunderts die Sommer, oder eigentlich Ende des 19., die Sommer anscheinend wärmer geworden sind. Und früher hat man ja ganz einfach aus den Seen oder aus gefrorenen Gewässern die Eisblöcke rausgeschnitten und hat die aufkommen. Im Keller, in Eiskellern, also der kälteste Keller war angeblich der am Petersplatz, ist Eisgrübel. Oder im dritten Bezirk entlang vom Rennweg hat es eben so Lagerungen gegeben. Und das hat aber dann nimmer mehr hingehabt, beziehungsweise ist der Bedarf viel größer geworden. Und da haben sie Gewerbebetriebe zusammengeschlossen, Gastwirte und Hoteliers und Fleischhauer, und haben eine Genossenschaft gebildet und haben eben diese Kristalleisfabrik in der Passetti-Straße eröffnet oder gegründet. Das ist dann mit irgendwelchen, bitte keine Ahnung, wie das Eis.
Sagen wir wieder, wenden Sie sich an den Technik-Podcast Ihres Vertrauens.
Ja. Und da hat es aber schon eine Eisfabrik gegeben, die Kristalleisfabrik mit Y. Die war auf der Klosterneuburger Straße, mhm, und zwar dort, wo heute das Brigittenauer Hallenbad ist.
Aha, okay.
Die war die ältere. Und diese Passetti-Straßen-Eisfabrik ist wahnsinnig oder sehr erfolgreich gewesen. Und ich glaube, die haben aber nur für Gewerbebetriebe Eis hergestellt, weil ich habe ja schon oft im Podcast erzählt, wie ich für die Großmutter dieses Stangeneis gekauft habe. Da waren so kleine Eisfabriken, die eben Eis hergestellt haben, wo eben Eiskästen damit befüllt worden sind. Und die haben richtige Kühlhäuser gemacht und haben das vermietet, wahrscheinlich an Genossenschaftsmitgliedern und so weiter. Und sind eben, wie gesagt, so erfolgreich gewesen, dass die Kristall-Eisfabrik auf der Klosterneuburger Straße aufgeschnupft haben. Mhm. Und gibt es heute noch. Scheint ein Riesenunternehmen zu sein. Wie das genau funktioniert, also man kann dort, also große Betriebe mieten da offensichtlich die Lagerhallen und lagern halt Tiefkühlsachen ein. Ist jetzt total vielleicht unerklärlich erklärt. Und was das Gegenteil, sie haben eine sehr große Solaranlage am Dach. Also
sie kühlen mit Sonne.
Also das ist doch eigentlich sehr nett. Mhm. Weil normalerweise hat die Kristalleisfabrik zum Beispiel hat dann zugesperrt, ganz einfach, weil der elektrische Kühlschrank halt übernommen hat viele dieser Aufgaben.
Ich sehe auf der Website von der Eisfabrik Wien gibt sogar einen Drohnenflug durch die Eisfabrik.
Ja, also das muss ein riesiges Ding sein. Wir haben ja gesehen, nur das alte Portal, das ist ja so Backstein, soweit ich mich erinnere.
Ja.
Also, aber dahinter ist offensichtlich ein riesiges Tiefkühlhaus und so weiter. Allerdings hat es einmal gebrannt, ich glaube 1964, und da ist sehr viel zerstört worden, das aber offensichtlich dann wiederhergestellt worden ist.
Alte Dinge, wenn wir den 20. Bezirk jetzt abschließen, dürfen wir noch ein neues Ding nicht vergessen, nämlich die Mille.
Die Mille?
Also beziehungsweise ihren Turm. Kannst du uns abschließend zum 20. noch was über den Millennium Tower erzählen?
Genau, der Millennium Tower war zur Fertigstellung vom DC Tower das höchste Bürogebäude, hat 171 Meter gehabt und insgesamt 202 Meter. Du weißt ja, das hat dieses schrägen Aufbau. Mhm. 97 bis 99, also Millennium-mäßig, ist vom Unternehmer Stumpf gebaut worden, der vielleicht ein bisschen überschritten hat oder vielleicht sehr weit ausgelegt hat, die Baugenehmigung. Es ist auf jeden Fall im Nachhinein.
Im Nachhinein ist doch wieder bewilligt worden.
Bewilligt worden, hat inzwischen zwei oder dreimal schon den Besitzer gewechselt. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wem es jetzt gehört, weil ich habe keine Ahnung, wem es gehört.
Gut, aber jedenfalls ist es jetzt ein Treffpunkt und es ist ein Kino drin. Und
Kinobüros und so weiter.
Ein weiterer Punkt, wo man sich im 20. unter Umständen trifft. Ich glaube, jetzt sind wir den 20. kreuz und quer. Ganz schön, Brigittenau, von der Gründung des angeblichen verfehlten Schusses auf den Ferdinand.
Leopold Wilhelm.
Achso, das war ja kein Kaiser, sondern
Erzherzog.
Bis zum kurzfristig höchsten Turm von Wien. Dann sage ich danke, Fritzi.
Danke, Daniela.
Bis zum nächsten Mal.
Gerne. Und Servus.
Und Servus, Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.